Italien. Ein alternativer Reisebericht. Von Inka Rebin.
Das Haus wurde vor ein paar Tagen geräumt. Das passiert in Rom immer wieder, dass die Polizei von Flüchtlingen besetzte Häuser räumt. Das war die Antwort vom Mann an der Rezeption, als ich ihm nach dem Grund der immer anwesenden Polizei einen Häuserblock weiter vom Hostel nahe des Bahnhofes fragte. Die ganze Straße, eine Seitenstraße, war mit Absperrbändern verriegelt. Ein Polizeiwagen stand auf der Straße und Polizisten mit Maschinengewehren patrouillierten vor dem Gebäude. Jeden Tag lief ich daran vorbei, sah ich wachsame, etwas gelangweilte Gesichter. Das war meine erste Konfrontation mit der Welt derer, die nach Europa flohen und dann obdachlos auf der Straße in Zelten oder besetzten Häusern in Rom lebten. Später sah ich Bilder von Wasserwerfern, die auf Menschen am Boden gerichtet waren, auf eine Frau an Krückstöcken, die ihr Gesicht mit den Händen schützte, Bilder von weinenden, verzweifelten Menschen, kniend und mit erhobenen Händen vor den Wägen der Polizei. Auf dem Boden verstreut lagen Decken, Koffer, Schuhe. Inmitten des Chaos malte der Wasserwerfer einen Regenbogen in die Luft. 150 Menschen, vor allem aus Eritrea und Somalia, wurden an diesem Tag Ende August 2017 aus ihrem Haus geholt, beim Piazza Independenza, der in der Nähe vom Hauptbahnhof ist. Das rigorose Vorgehen der Polizei war noch nach meiner Ankunft in Rom in aller Munde. Ich wurde also gleich bei meiner Ankunft damit konfrontiert, warum ich hergekommen war. Ich studierte im Master Internationale Soziale Arbeit, im Studium ist auch ein Auslandssemester verpflichtend. Im März 2017 war ich mit einer Freundin in Athen, in Griechenland, gewesen. Sie besuchte dort Familien, die den Weg nach Europa bewältigt hatten und nun in Athen in Zelten in irgendeinem alten Flughafen saßen. Es war ein kurzer Einblick in die erschreckende Lebensrealität an den Rändern von Europa, welches von uns so verbissen dicht gemacht wird. Ich dachte viel darüber nach. Ich dachte auch viel darüber nach, wie es Menschen geht, die in anderen Ländern an der EU-Außengrenze festsitzen, weil das System Dublin III es ihnen nicht erlaubt, einfach weiterzugehen. Besonders über Italien dachte ich nach. Ich habe einen besonders engen Bezug zu Italien durch Urlaub, Erasmus in Mailand, italienische Freundinnen. Über die Situation von geflüchteten Menschen in Italien aber spricht man kaum. Es findet weder in der deutschen Presse, noch in der Politik, noch in der Öffentlichkeit Beachtung. Warum? Ich fing an zu recherchieren, fand eine Handvoll Artikel von NGOs zur Lage von Geflüchteten in Italien. Das war alles. Alle Artikel sprachen von Obdachlosigkeit. Auf den beigefügten Bildern konnte man Zeltstädte sehen, Baracken inmitten von Matsch und Abfall. Rom, Palermo, Torino stand darunter. Es waren Bilder, die nicht in unser Schema von Europa zu passen schienen. Surreal und gewaltig im gleichen Moment. Warum spricht man in der Öffentlichkeit von Favelas in Brasilien und Slums in Südafrika, aber nicht von Menschen, die in Italien in eben diesen Slums wohnen, inmitten von Müll, ohne Wasser und Strom, ohne Hilfestellung und Versorgung? Ich wollte mehr darüber erfahren, wie obdachlose Geflüchtete in Italien leben, was die Hintergründe für die Obdachlosigkeit sind. Darum entschied ich mich dazu, 8 Monate in Rom zu verbringen und ein Praktikum bei der italienischen NGO Medici per i Diritti Umani, abgekürzt MEDU, zu machen. MEDU hat es sich zum Ziel gemacht, Menschen ein Grundrecht auf gesundheitliche Versorgung zu sichern. Dass vor allem geflüchtete Menschen Klientinnen sind, hat sich erst über die Zeit ergeben. MEDU fährt mit einem Camper, der zu einer mobilen Klinik umfunktioniert wurde, zu unterschiedlichen Orten Roms. Hauptziel ist es dabei, die grundlegende medizinische Notfallversorgung und legale Beratung, in der ich tätig war, zu sichern. Ergibt es sich, werden auch Fragen zu der Fluchtroute und eventuellen Erlebnissen, beispielsweise in Libyen, gestellt. MEDU fährt zu unterschiedlichsten Orten. Besetzte Häuser werden von der Stadt immer wieder geräumt, die Personalien der Bewohnerinnen aufgenommen und der Ort von der Polizei bewacht. Manchmal kehren die Bewohnerinnen wieder zurück, manchmal nicht. Dann ziehen sie an andere besetzte Plätze und Häuser, eben dahin, wo sie wieder für einige Zeit bleiben können. Die Einsatzorte ändern sich also ständig. Ich hatte vor meiner Ankunft in Rom alle Artikel zur Situation der Obdachlosigkeit gelesen, die ich finden konnte. Viele waren es nicht. Die Treffer der Suchanfrage im Internet, die Anzahl der Zeitungsartikel waren gering. Ein paar NGOs wie Ärzte ohne Grenzen veröffentlichten Reader, aus denen ich etwas über die Grundsituation vor Ort erfahren konnte. Über Turin, Milano, über Rom. Die Pluralität und Vielschichtigkeit wurde mir allerdings erst während meines Aufenthalts in Italien bewusst. Meine erste Ausfahrt mit dem Camper vom Medu war zum Piazzale Maslax. Der Piazzale Maslax liegt nur wenige Gehminuten hinter dem Bahnhof Tiburtina. Touristinnen und Römerinnen verirren sich demnach kaum hierher. Es ist kein Ort zum Wohlfühlen, so wie es in den meisten großen Städten rund um die Bahnhöfe ebenso ist. Der Piazzale Maslax war ursprünglich einmal ein Parkplatz. Nun leben dort eben Menschen in Zelten. Durch die Nähe zum Bahnhof und die gute Angebundenheit des Ortes an öffentliche Verkehrsmittel wohnen hier vor allem Menschen im Transit. Im September besuchte Medu den Ort noch dreimal die Woche, später mit immer mehr Einsatzorten nur noch einmal. Der Piazzale Maslax sticht etwas hervor unter den besuchten Orten, etwa durch seine sehr große Anzahl an Unterstützerinnen. Eine Gruppe Ehrenamtlicher von Baobab Experience ist jeden Tag vor Ort anwesend. Baobab gibt Essen und auch Kleidung an die Anwesenden aus, ist Ansprechpartnerin in rechtlichen Belangen, Begleitung Vertrauter. Baobab prägt die in der Luft hängende Stimmung vor Ort. Als ich das erste Mal dorthin komme, wohnen dort über 100 Menschen. Es ist lebhaft und durcheinander, aber die Menschen sind freundlich, offen, beinahe herzlich. Ich kann kein Misstrauen spüren. Man weiß darüber Bescheid, wenn man am Piazzale Maslax wohnt, dass dort auch ständig Unterstützende anwesend sind. Baobab, Ärzte ohne Grenzen, der Jugendschutz, Medu, Organisationen, die sich darum bemühen, den Anwesenden den Rücken zu stärken. Die Presse berichtet gerne und viel über Piazzale Maslax, über seine Bewohnerinnen, die sich nicht unterkriegen lassen und auch nach der x-ten Räumung wieder zurückkommen, aber auch über diejenigen, die von außen auf die Situation blicken. Baobab kennt man in Italien. Ein Beispiel für bürgerliches Engagement und Zivilcourage. Die Menschen vom Piazzale Maslax sind präsent in der Öffentlichkeit, im Gegensatz zu anderen Orten, die in der Marginalität verschwinden. Medu gibt mehrere Interviews in der Zeit, in der ich dort bin. Mit deutscher, russischer Presse, Amnesty International. Maslax ist sichtbar, verschwindet nicht im Nirgendwo. Trotzdem ändert sich nichts. Berichte über die Lage der Bewohnerinnen versickern. Beim Piazzale Maslax gibt es kein besetztes Haus. Die Menschen schlafen in Zelten, die keine Sicherheit bieten und kaum vor der Witterung schützen. Im heißen römischen September noch aushaltbar, sollte dies im kommenden Winter, in dem es in Rom das erste Mal seit Jahren wieder schneite, zum Problem werden. Dann stehen auf dem Geländer Blechcontainer mit Feuern, an denen sich die Menschen wärmen. Die humide Kälte dringt bis unter die Kleidung. Schon für die Ehrenamtlichen ist es im Januar und Februar kaum aushaltbar, nur ein paar Stunden in der Kälte zu verbringen. Viele Menschen werden krank in dieser Zeit, bekommen Grippe und starke Erkältung. Aber wer wohnt nun dort in dieser Zeltstadt? Die Organisation Baobab ermöglicht den besten Überblick über die unterschiedlichen Bewohnerinnen des Camps. Anfang September, Oktober 2017 waren es vor allem Eritreerinnen, die Teil eines Umverteilungsprogrammes der Länder der Dublin-III-Verordnung waren oder werden wollten. Die Dublin-III-Verordnung regelt die Zuständigkeit für Anträge auf internationalem Schutz in der EU. Verantwortlich für die Bearbeitung eines solchen Antrages ist demnach das Land, in welchem der oder die Schutzsuchende das erste Mal registriert wurde oder mit einem Visum eingereist ist. Das sind logischerweise vor allem die Länder, welche an den europäischen Außengrenzen liegen, wie etwa Italien. Durch Umverteilungsprogramme, Relocation genannt, sollte es zu einer gerechten Verteilung von Menschen unter den Dublin-III-Mitgliedstaaten kommen. Länder des Dublin-Gebietes, in denen weniger Menschen registriert wurden, wie Deutschland etwa, verpflichteten sich, eine bestimmte Anzahl an Menschen aus Ländern der Außengrenze aufzunehmen. Der Relocation-Antrag konnte allerdings nicht von allen Personengruppen gestellt werden, sondern nur von denen, deren Anerkennungsraten über 70% lagen. In Italien galt dies eben vor allem für Menschen aus Eritrea. Im Herbst 2017 bis November war der größte Teil von ihnen entweder dabei, einen Antrag auf Relocation zu stellen, oder hatte diesen bereits gestellt und wartete auf die ersehnte Umverteilung in ein anderes europäisches Land. Sie warten somit auf Perspektiven und Chancen, die es hier vor Ort nahezu nicht gab. Das Umverteilungsprogramm funktionierte nicht gut. Zugesicherte Aufnahmen wurden nicht erfüllt und Menschen warteten monatelang auf der Straße darauf, in ein anderes europäisches Land umverteilt zu werden. Manche derjenigen, denen wir am Piazzale Maslax begegneten, hatten bei ihrer Ankunft in Süditalien bereits eine Relocation-Anfrage gestellt, waren dann aber nach einiger Zeit des ergebnislosen Wartens weiter in den Norden gewandert. Andere wiederum wurden vor ihrer Ankunft in Rom nie darüber informiert, dass sie ein Anrecht auf eine derartige Antragstellung hätten, oder ihnen wurde gesagt, dass diese Anträge nur in Rom und Mailand gestellt werden könnten. Blanker Unsinn. Viele der Menschen, welche am Piazzale Maslax lebten, standen zudem vor der Herausforderung, überhaupt in das Asylsystem aufgenommen zu werden. Während der Arbeit mit dem Camper begegneten uns diese Probleme immer wieder. Die Gründe hierfür waren vielfältig. Zum einen werden viele Menschen, die in Süditalien ankommen, nur im Zusammenhang mit der Dublin-III-Verordnung registriert. Viele haben somit bei ihrer Ankunft in Rom noch keinen Asylantrag gestellt. Einen Anspruch auf einen Platz in einem Centro, einer der überfüllten Sammelunterkünfte, hat man aber nur während des Asylverfahrens und 6 Monate nach der Anerkennung als Flüchtling. Die Centri sind zum großen Teil überlastet. Viele Menschen leben auf der Straße, in Parks oder Zeltstätten wie am Piazzale Maslax, während sie darauf warten, ihren Asylantrag stellen zu können. Die Questura in Rom, die für Asylgesuche zuständige Behörde, nahm während meiner Zeit dort nur 20 Asylanträge am Tag an. Viele Menschen gingen also täglich dorthin, warteten, wurden weggeschickt. Und das teilweise über Wochen und Monate. Aber auch Menschen, welche schon ein Asylgesuch gestellt haben und in einem Centro in Süditalien untergebracht waren, sahen sich durch ihre Weiterreise nach Rom häufig mit Problemen konfrontiert. Denn bleibt man beispielsweise für ein paar Tage unbegründet dem Centro fern, wird man rausgeschmissen und fliegt gleichzeitig auch aus dem Unterbringungssystem. Wieder hineinzukommen mit Anspruch auf eine Unterkunft ist mit großen Schwierigkeiten verbunden. Letztlich gab es auch diejenigen, welche in Italien keinen Asylantrag stellen wollten. Dies war vielleicht die freiwilligste Form der Obdachlosigkeit. Diese Menschen hatten das Ziel vor Augen, von italienischen Behörden unentdeckt zu bleiben, um nicht an der Weiterreise gehindert zu werden. Irgendwann änderte sich die Zusammensetzung der Anwesenden etwas. Immer noch gab es viele Eritreerinnen am Piazzale Maslax. Nun mussten sie allerdings auf eigene Faust versuchen, weiter in den Norden Europas zu kommen. Viele wollten in die Niederlande, wahrscheinlich aufgrund von dort bestehenden Kontakten. Anfang des Jahres kamen auch mehr zu einem großen Teil minderjährige Eritreerinnen über den humanitären Korridor nach Italien. Der humanitäre Korridor soll besonders verletzliche Personengruppen aus den umstrittenen Sammellagern in Libyen herausholen. Das sind vor allem Schwangere und Minderjährige. Ein Abkommen, was ich als makaber wahrnehme. Durch die Einführung des humanitären Korridors erkennt die EU unhaltbare Zustände in Libyen an, die sie gleichzeitig unterstützt und dann entscheidet, für wen diese aushaltbar oder unerträglich sind. Eigentlich sollen und müssen die Menschen, die über den humanitären Korridor kommen, genau wie alle anderen, von denen Fingerabdrücke genommen wurden, denen Visa ausgestellt wurden oder ähnliches, in Italien bleiben. Niemand von den Leuten, die ich traf, hatte das vor. Alle wollten weiterziehen in andere EU-Länder, nach Schweden, nach Deutschland, nach Holland, eben dahin, wo Perspektiven zu warten scheinen. Je weniger Relocation-Fälle es gab, desto mehr fielen mir auch diejenigen auf, die sich in völlig anderen Situationen befanden. Dort war zum Beispiel M., der sich darüber freute, dass ich aus Deutschland komme. In Deutschland, sagte er, da habe er auch schon mal gelebt. 8 Monate in der Nähe von Nürnberg. Kennst du Nürnberg? M. wirkte müde. Er schlief nur kurz bei Tibortina. Vor dem Besuch bei den Ärztinnen haben wir mit Medu immer einen anonymen Fragebogen ausgefüllt, um zu wissen, wo wir gegebenenfalls Unterstützung bezüglich Papieren und dem Zugang zum Gesundheitssystem anbieten können. M hatte keine Papiere und er wollte auch keine. Er wollte nochmal probieren, woanders hinzugehen. Nach Deutschland vielleicht, sagte er mit Blick in die Ferne. Ich fragte ihn, ob er im Kontext meiner Masterarbeit mit mir über Dublin III und seine Erfahrungen reden wollen würde. M willigte ein. Es könnte allerdings sein, dass er bald nicht mehr da wäre. Das wüsste er auch nicht genau. Ich sagte ihm, dass er vorsichtig sein solle. Bei unserem nächsten Besuch war M nicht mehr da. Meine Nachrichten über WhatsApp erreichten ihn nicht. Dort stand nur ein einsames, einzelnes Häkchen. Nachricht nicht empfangen. Es war, als wäre M ins Nichts verschwunden. Ich habe später viel an ihn gedacht und mich gefragt, wie es ihm wohl geht. Der Piazzale Maslachs wandelte sich für einige aber auch von einer temporären zu einer längerfristigen Wohnsituation. Hello Germany, begrüßte mich irgendwann eine Gruppe Männer aus Marokko. Immer mehr Marokkanerinnen und Algerierinnen kamen seit Anfang des Jahres 2018 nach Italien. Viele wurden gleich mit der harschen Realität konfrontiert, dass es ihnen quasi unmöglich war, einen Asylantrag in Italien zu stellen. Bei Ankunft in Italien wird gefragt, warum man gekommen ist. Asyl, Arbeit. Sagt man, wie die meisten der Nordafrikanerinnen aus, dass man in Italien Arbeit finden möchte, hat man schnell das Folio di Via in der Hand. Ein Bescheid, der einen anweist, innerhalb von wenigen Tagen das Territorium der EU zu verlassen. Arbeitsvisa für Italien müssen die Menschen, wie in vielen anderen Ländern auch, aus ihrem Heimatland beantragen. Dazu muss dann bereits ein Arbeitsvertrag für Italien vorliegen, für die meisten sicher aussichtslos. Welche Arbeitgeberinnen aber warten die oft lange Zeit der Visavergabe ab, wenn sie dringend Arbeitende suchen? Viele entscheiden sich, trotzdem in Italien zu bleiben. Illegalisiert und ohne Krankenversicherung im Land lebend, bleibt dann allerdings meist nur die Schwarzarbeit in mafiös organisierten Knochenjobs. Im April, meinem letzten Praktikumsmonat, saßen einige Marokkanerinnen schon seit über 3 Monaten in Zelten auf dem Piazzale Maslachs. Arbeit hatten sie noch nicht gefunden. Termini. Sichtbar ist die Obdachlosigkeit hier nur, wenn es Nacht wird und Menschen sich auf Kartons ihr Nachtlager einrichten müssen. Das Rote Kreuz kommt einmal die Woche vorbei und gibt Medizin, Kekse und heißen Tee aus. Neben geflüchteten Menschen schlafen hier auch Italienerinnen und EU-Ausländerinnen auf der Straße, viele seit Jahren. Dass es ein Problem mit Alkohol, vielleicht auch mit anderen Drogen gibt, ist offensichtlich und wenig überraschend. Auch hier haben viele Dokumente, aber es fehlt an der Unterstützung, um wirklich in Italien anzukommen. Gleichzeitig ist Termini, der Hauptbahnhof von Rom, auch ein Durchreiseort. Viele wollen weiterreisen, mit dem Zug weiter in den Norden fahren, in irgendein anderes Land. Oder sie leben eigentlich schon seit Jahren in einem anderen europäischen Land, Frankreich oder Belgien etwa, und kommen nur nach Rom, um dort ihre Dokumente zu erneuern. Sie schlafen dann auf der Straße, während sie darauf warten, wieder abreisen zu können. Mit aktualisierter Aufenthaltsgestattung in Italien geht es für sie dann weiter, direkt in die Illegalität in einem anderen Land. Zudem erzählen gerade Marokkanerinnen und Algerierinnen davon, dass sie bei ihrem Ankommen in Sardinien das Folio di Via ausgestellt bekommen haben, welches dazu auffordert, Italien innerhalb von 11 Tagen zu verlassen. Es ist das italienische Äquivalent der Ablehnung des Asylantrags. Niemand hat mich gefragt, ob ich einen Asylantrag stellen möchte, sagt ein Mann aus Algerien. Eine Kollegin erklärt, es wäre mitunter gängige Praxis, denjenigen, die per se kaum Chancen auf Asyl hätten, wie eben Menschen aus den Maghreb-Staaten, sofort das Folio di Via auszuteilen. Der Mann aus Algerien möchte jetzt zurück nach Algerien. Er ist krank, hat aufgegeben. Ein rechtsstaatliches Asylverfahren, wie es internationale Gesetze fordern, hat er nicht bekommen. Via Vanina. Der dritte Ort, an den ich mit Medu fuhr, war Via Vanina. Meiner Kollegin war zu Ohren gekommen, dass es dort am Ende von Rom, hinter Tiburtina, einige besetzte Häuser gäbe. ein etwas größeres, in dem auch Familien mit einigen Kindern wohnten, und ein etwas kleineres in Via Vanina, über das viel weniger bekannt war. Wir wollten einen Abend kurz vor Sonnenuntergang vorbeifahren, um die Lage zu beurteilen. Via Vanina liegt in einer Gegend etwas abseits, inmitten von Tankstellen, Autohäusern und der leuchtenden Reklame von Casinos. Wir fahren an ein paar Frauen vorbei, wahrscheinlich aus Nigeria, die leicht bekleidet am Straßenrand stehen. Die nigerianische und die italienische Mafia arbeiten eng zusammen und bieten Frauen das Schleusen nach Italien an. Dort angekommen werden sie zur Abarbeitung ihrer Reiseschulden zur Prostitution gezwungen. Wir fahren vorbei an zerfallenen Häusern. Die Straße ist voller Schlaglöcher. Die Gegend ist nicht gut angebunden an den öffentlichen Nahverkehr. Auf einem Bus kann man gut eine Stunde warten. Das besetzte Haus von Via Vanina erkennt man schon von außen. Auf dem Zaun, welcher das Gelände einzäunt, ist Stacheldraht gespannt. Das Tor steht offen. Vor und auf dem Gelände häuft sich der Müll. Es riecht nach Abfall und Urin. Und eine Ratte, so groß wie mein Unterarm, flitzt vorbei und verschwindet irgendwo in den Müllbergen. Wir ziehen uns die roten Leibchen an. Medu steht auf ihnen in großen Lettern. Alle sind angespannt an diesem Nachmittag. Niemand von uns weiß, wie wir von den Bewohnenden aufgenommen werden. Wir wollen als NGO erkennbar sein, wollen uns nicht aufdrängen. Unsicher bleibt unsere kleine Gruppe am Eingang stehen. Ein Stromgenerator rattert im Hintergrund. Ein Mann wäscht ein T-Shirt unter Wasser, das spärlich aus einem Rohr an der Wand fließt. Er grüßt uns mit einem kurzen Nicken, verschwindet. Zwei Männer kommen vorbei. Der eine, ältere, wohnt in Via Vanina. Er ist schon ein paar Jahre in Italien, hat einen internationalen Schutzstatus. Der andere wohnt in einem Campo, hält sich allerdings täglich auch in Via Vanina auf. Er engagiert sich ehrenamtlich oder gegen ein paar Euros, macht Übersetzungen, Mediation zwischen Geflüchteten und NGOs. Gut, dass ihr vorbeischaut, sagt er. Es ist schrecklich hier, schrecklich, und niemand ändert etwas daran. Die beiden Männer bieten uns an, das Gelände zu zeigen. Wir folgen ihnen vorbei an einer Hauswand links von uns und rechts neben uns Müllberge. Ich fühle mich merkwürdig entrückt, unwirklich. Im Müll haben Menschen sich Baracken aus Pressholzplatten gebaut. Kleine Baracken. Bilder von Favelas in Brasilien oder Slums in Südafrika schießen mir durch den Kopf. Was ich sehe, passt nicht zu dem Bild vom wohlhabenden, sozialen Europa, welches uns so sorgfältig und ausdauernd in die Köpfe gesetzt wird. Vielleicht ist es deswegen so einfach, das alles zu ignorieren, weit wegzuschieben. Nach meiner Rückkehr aus Rom erzähle ich einmal von meinen Erlebnissen. Eine Frau macht und naja, aber Italien ist ja nicht so schlimm. Also ich meine im Vergleich zu Kenia oder so. Ich war wütend in dem Moment und spürte die Tränen irgendwo in mir sitzen. Später an diesem Tag in Via Vanina sagte uns ein Mann aus Mali, hier ist es schlimmer als zu Hause. Dort lebten wir auch in Slums, aber dort hatten wir zumindest Arbeit. Auch in Italien, inmitten vom sozialen Europa, kann es Armut geben. Das Ding ist nur, dass wir es oft nicht sehen wollen. Wir sehen die Baracken, aufgebaut in einem Raum am Ende des Hauses, in dem der alte Mann schläft. Er zeigt uns seinen Ausweis. Ich habe doch Dokumente, warum muss ich hier schlafen? Er wirkt müde, ernüchtert. Der andere Mann lacht die ganze Zeit. Er sieht uns nur an, erzählt etwas, steht verloren inmitten des Raumes, macht eine lasche Geste mit der Hand. Müdigkeit. Die spürt man in Via Vanina mit am deutlichsten. Müdigkeit, weiterzukämpfen, noch einen Schritt zu machen, worin man nahezu keinen Sinn mehr sieht. Und Wut, sehr viel Wut. Auf das italienische System, auf Europa, auf die gefühlte Ausweglosigkeit, auf existierende Machtstrukturen, auf die Perspektivlosigkeit. Die beiden Männer führen uns in das Hauptgebäude von Via Vanina. Eine große Lagerhalle mit hohen Decken. Auch hier liegt Müll auf dem Boden. An der Seite drängen sich Baracken an die Wand, die den Anwesenden als Schlafraum dienen. Ein klein wenig Privatsphäre ermöglichen. Im hinteren Teil, in einem kleinen, abgetrennten Raum, wird gekocht. Musik dringt durch die Halle, vibrierend, hallend. Auf Stühlen sitzen ein paar Männer. Ich bin angespannt in diesem Moment. Wir stehen in einem Privatraum von einer Menge Männer. Es ist dunkel geworden, ich habe keinen Überblick mehr und bin eingenommen von meinen eigenen Eindrücken. Irgendwas in meinem Gehirn arbeitet daran, zu verstehen, wie es sein kann, dass hier in Italien, dem Lieblingsurlaubsland der Deutschen, zwischen Pasta und Gelato Menschen so leben müssen. Wir kommen mit den Männern ins Gespräch, nachdem wir vorgestellt wurden. Als NGO, die wissen will, ob hier medizinische Hilfe vonnöten ist. Sie ist es und noch so viel mehr. Irgendwann sitzen und stehen wir alle verteilt. Ich rede mit einem Mann, der nicht mehr aufhören möchte, mit mir zu reden. Er hat einen Schutzstatus, Familie in den Niederlanden, die er besuchen fuhr. Weil er das Centro, in dem er zu dem Zeitpunkt wohnte, nicht über sein längeres Fortbleiben informierte, fiel er aus dem System. Der Mann ist wütend, seine Stimme ist laut, seine Mimik harsch und seine Gestik ausladend. Er spricht über das italienische System, die Politik, die ihn hängen ließ. Er spricht darüber, dass niemand interessiert ist, wie es ihm und den anderen in Via Vanina geht. Er redet von Journalistinnen, die kommen und Fotos machen, sensationsheischend und ohne Absprache mit ihnen. Durch die Lautstärke der hallenden Musik verstehe ich ihn kaum. Er ist fordernd in seiner Wut und ich weiß nicht, was ich ihm entgegnen soll. Ich würde noch öfter sprachlos sein in Via Vanina. Die Bewohnerinnen näherten sich uns nur langsam. Jedes Mal informierten wir die Anwesenden, dass nun der Medocamper vor dem Haus stehe, für alle, die medizinische Hilfe bräuchten. Vor den Besuchen füllten wir normalerweise anonymisierte Fragebögen aus, um mehr darüber zu erfahren, in welche Richtung wir Beratung und Hilfe geben könnten. Die meisten waren den Fragebögen gegenüber misstrauisch. Ich erklärte mich immer wieder und sagte, es gäbe keinen Zwang, auf die Fragen zu antworten, um zu Arzt oder Ärztin zu gehen. Die Fragebögen halfen uns aber zu verstehen, wie anders die Struktur der Bewohnerinnen von Via Vanina war. Die meisten der dort Lebenden hatten einen Schutzstatus in Italien. Sie waren also anerkannte Geflüchtete. Sie gehörten zu der Gruppe von Menschen, die nach dem Asylverfahren das Centro verlassen mussten. Nach dem Erhalt der Dokumente dürfen Geflüchtete nur noch 6 Monate in der Unterkunft bleiben. Dann werden sie oft einfach auf die Straße gesetzt. Das kleine Taschengeld, welches sie in der Unterkunft erhalten haben, bricht weg. Arbeitslosengeld erhält kaum jemand in Italien, der nicht schon hier gearbeitet hat. Auf einen Platz im sozialen Wohnungsbau kann man knappe 10 Jahre warten und es gibt kaum Unterstützung bei der Arbeitssuche. Von einigen verfällt dann auch der Schutzstatus, weil sie einfach verpassen, ihn zu erneuern. Ohne Beratung und Unterstützung vergessen sie dann den Gang zur Behörde. Sie sind obdachlos und von niemandem erreichbar, werden nicht davon in Kenntnis gesetzt, dass sie dies tun müssten. Mit erloschenem Schutzstatus sind sie dann ab diesem Moment illegal in Italien und haben damit noch weniger Möglichkeiten und Unterstützung. Sozialassistenz von der Caritas etwa steht nur Menschen mit regulärem Aufenthalt in Italien offen. Der italienische Staat und die Kommunen unterstützen kaum und tun wenig, um die Menschen aus der Obdachlosigkeit herauszuholen. Stattdessen kommt es immer wieder zu Räumungen, Sgomberi, der besetzten Häuser und Plätze. Sgombero di Via Vanina, Sgombero di Fabrica ex Penicillina, Sgombero di Piazzale Maslax, titelt dann die Presse. Um eine bessere Unterkunft für die Betroffenen wird sich dabei nicht gekümmert. Sie ziehen einfach eine Nebenstraße weiter, in ein anderes, leerstehendes Haus oder schlagen ihre Zelte woanders auf. An der Grundsituation ändert sich dabei nichts, nur die Orte ändern ihren Namen. Piazza Independenza, Piazzale Maslax, Tiburtina, Termini, Via Vanina, Fabrica ex Penicillina. Wohin gehst du jetzt? Wird ein Mann nach der Räumung eines besetzten Hauses von der Presse gefragt. Seine Antwort ist kurz und fast ruppig. Ich weiß nicht. Irgendwohin.
Alter 35. Seit mehr als 3 Jahren in Italien. Ankunftsort: Crotone. Beschwerden: Verdauungssystem, Haut. Alter: zwischen 30 und 50 Jahre. Nationalität: Rumänien. Mehr als 3 Jahre in Italien. Ankunftsort: Milano. Kein Status. Verdauungssystem: Psyche. 32 Jahre. Gambia. Seit 5 Jahren in Italien. Ankunftsort: Porsallo. Status: Asylantrag. 25 Nigeria. Jahre, seit 2,5 Jahren in Italien.
Asylantrag.
Atmungssystem.
22 Jahre alt.
Somalien. Seit 5 Jahren in Italien.
Ankunftsort.
Calabria, Crotone.
Schlafplatz.
Tiburtina. Seit 20 Tagen.
28 Jahre.
Gambia.
Tiburtina. 3 Monate.
Kein Status.